Überwachungsstaat 2.0. Herzlich willkommen zur nächsten Folge von unserem DocTalk. Heute geht es um das Thema Chat Control. Viele von euch haben es vielleicht schon mitbekommen. Die EU plant ein Gesetz zur Überwachung aller Messenger. Da denke ich mal, kann der liebe Mike heute auf jeden Fall einiges dazu erzählen. Betrifft ja auch ein Stück weit alle Bodybuilding-interessierten Coaches wie auch Athleten, die über irgendwelche Messenger vielleicht auch nicht nur legale Sachen austauschen. Von daher denke ich mal, es ist auch ein relevantes Thema für uns. Ja, ich bin gespannt. Ich würde dir einfach mal das Wort übergeben. Was war so dein erster Gedanke, als du von diesem Vorstoß, ich glaube, das ist ja von der EU sogar, das heißt, das betrifft ja dann nicht nur Deutschland, sondern auch EU-weit alle Länder, die da angeschlossen sind. Was war so dein erster Gedanke, als dieses Thema aufkam?
Ja, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Erstmal auch von mir ein herzliches Hallo an alle, die ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist jetzt für mich ziemlich kurzfristig, dass dieses Thema überhaupt aufs Tableau gekommen ist. Und das hat mich das war das Hauptwundernis an der ganzen Sache. Denn normalerweise ist das so, in Deutschland gibt es eine recht große Lobby für die ganzen Themen rund um IT-Sicherheit, Datenschutz, Vertraulichkeit und so weiter. Und ich habe es gestern, also wir nehmen das jetzt relativ zeitnah auf. Die Folge kommt am Sonntag, am 12. Oktober raus. Das ist die 12. DocTalk-Episode. Und ich habe das erste Mal von dieser Thematik tatsächlich erst am 6. Oktober gelesen und das auch noch bei Netzpolitik.org. Und das ist eigentlich so die, würde ich mal sagen, vertrauenswürdige Quelle, wenn es um diese Themen geht, und auch die Quelle, die da am tiefsten drin steckt und im Zweifel weiß, was da demnächst auf einen zukommt. Und anscheinend wurden auch die ziemlich überrumpelt, denn nach meinem heutigen Kenntnisstand ist für den 14. Oktober, also für den kommenden Dienstag schon, eine Abstimmung über dieses Gesetz geplant. Und in den Mainstream-Medien habe ich davon noch überhaupt nichts gehört. Und umso erschreckender ist es, worum es da eigentlich geht. Das möchte ich mal kurz umreißen. Es ist so, das wissen die meisten von euch, zumindest alle, die uns schon mal zugehört haben, in der Folge auf meinem Kanal, wo es um die sicheren Messenger ging. Der Goldstandard sozusagen der digitalen Kommunikation heute, das sind verschlüsselte Messenger, die Ende zu Ende verschlüsseln. Das bedeutet, die Nachrichten, egal ob es jetzt gesprochene Worte oder geschriebene Texte sind, die werden auf eurem Endgerät verschlüsselt, werden dann verschlüsselt übertragen und auf dem Endgerät eures Kommunikationspartners wieder entschlüsselt. Und so könnt nur ihr beide das lesen, sonst niemand. So ist jedenfalls das Original-Ideal-Szenario. Dann gibt es natürlich die Diskussion über Backdoors. Das heißt, gibt es möglicherweise einen geheimen Schlüssel, den auch WhatsApp hat, um da reingucken zu können. Da wird ja häufig drüber spekuliert und vielleicht ist es auch gar keine Spekulation mehr, sondern eigentlich bekannt, dass es sowas geben könnte. Denn es gibt ja auch noch so ein paar, in Anführungsstrichen, bessere Messenger, die gerade damit werben, dass sie eine echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung haben. Aber, und auch darauf habe ich ja schon an vielen Stellen hingewiesen, selbst wenn man unterstellt, dass die Anbieter eine Backdoor haben, ist es mittlerweile jedenfalls noch immer so, dass die Ermittlungsbehörden auf diese Backdoors nicht zugreifen können. Das heißt, die nutzen das möglicherweise, um Persönlichkeitsprofile zu erstellen, die man an anderer Stelle wieder für die Werbung nutzen kann. WhatsApp gehört zu Meta, ist kostenlos, dann kann man sich seinen Rest denken. Aber das nützt den Ermittlungsbehörden nichts. Und deshalb gibt es ja auch die große und nie enden wollende Diskussion um die Trojaner auf den Endgeräten. Die Trojaner sollen letztendlich, wenn es um die Ende-zu-Ende verschlüsselte Kommunikation geht, das, was ihr eintippt, lesen und das, was ihr dann wiederbekommt, auch lesen. Und so funktioniert die Umgehung der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auf eurem Gerät, was natürlich in jedem Einzelfall erfordert, dass die Ermittlungsbehörden auf eurem Endgerät so einen Trojaner installieren. Das ist letztlich das, woran es in der Praxis auch fast immer scheitert. Das ist wahnsinnig aufwendig, technisch teilweise gar nicht möglich. Häufig erfordert es auch eure unbewusste Mitwirkung, also eure IT-Dummheit, je nachdem, wie sorgfältig man vorgeht, ist man nicht so blöd und wirkt daran mit und dann haben die häufig das Nachsehen. Und das alles soll jetzt und wird, wenn das am 14.10. so durchgewunken wird, dadurch obsolet gemacht werden, dass die Anbieter solcher Dienste verpflichtet werden, auf den Endgeräten per KI zu scannen und erst danach zu verschlüsseln. Und jetzt ist das perfide daran, und das kennen wir seit 20 Jahren, wenn man sich die Debatte dazu anschaut, dass dieser Entwurf, der jetzt in der EU zur Abstimmung steht, das hehre Ziel verfolgt, die Kinderpornografie einzudämmen, wie das immer herangezogen wird.
Was ja heißt Regulation, was ja gutes
to prevent combat child sexual abuse. Also es geht direkt darum, Kindesmissbrauch zu bekämpfen, was
Was ja gut, erstmal so gut ist.
Ja, wo der normale Internetnutzer oder was heißt normal, der unbedarfte und in dem Thema überhaupt nicht versierte Internetnutzer sagt, tolle Sache, damit habe ich ja nichts zu tun, wenn jetzt alles, was ich bei WhatsApp eintippe, vorab durch eine KI daraufhin überprüft wird, ob das Kinderpornografie enthält oder Child Abuse im weitesten Sinne hindeutet, kann ich damit super leben, begrüße ich das vielleicht sogar, denn ich bin natürlich gegen Kinderpornografie und Kinderschänder. Das wird jeder unterschreiben. Das ist aber nur ein Vorwand, denn das eigentliche Anliegen, warum man das vielleicht doch kritisch beäugen sollte, ist natürlich, dass so eine Zensur- und Kontrollinfrastruktur damit erstmal eingerichtet wird. Und was dann dort gesucht wird, das kann man ja später noch ändern und erweitern.
Es ist ja auch total unwahrscheinlich, dass man es nur aus diesem einen Grund so ein Gesetz entwickelt oder erstellt, schafft, wo Signal schon zum Beispiel gesagt hat, wenn das kommt, gehen wir aus Europa komplett zurück. Ja, also man legt sich ja dann auch wirklich mit den Messenger-Diensten an, sozusagen. Und das wegen einem Straftatbestand oder wegen einer Straftat, sage ich jetzt mal, wegen einem Bereich, das ist ja schon auch, das dann auch in der Höhe da abzustimmen. Ich glaube, das ist schon, da kann man sich jetzt 1:1 zusammenrechnen, dass das natürlich nur das Einstiegstor ist, an die Daten ranzukommen, und dann wird sie nicht ganz schnell auch weitergeguckt werden, dass sie auch für andere Beispiele angewendet werden oder erweitert werden. Das zu befürchten.
Ja. Also was Signal oder Signal angeht, das ist halt so ein Messenger, der eigentlich dadurch populär geworden ist, dass Edward Snowden den seinerzeit empfohlen hat, ausdrücklich als NSA-Insider, dass dieser Messenger-Dienst sicher ist, benutzt doch den. Und da kann man sich natürlich denken, dass viele Ermittlungsbehörden am liebsten sehen würden, dass das Ding im App Store verschwindet oder im Google Play Store und dass das keiner mehr so einfach installieren kann. Ja. Und selbst wenn es dann irgendwie Tricks gibt, das über einen Jailbreak oder was zu installieren, dann wird es natürlich in der Praxis dazu führen, dass so ein Messenger viel, viel weniger verbreitet ist, und dann kann man ihn nicht mehr benutzen.
Genau.
Ich weiß gar nicht, ob wir uns hier heute an einer starren Widerung entlang hangeln sollten, wahrscheinlich nicht, sondern wir können einfach mal drauf lossprechen. Ich habe heute zu dem Thema ein Reel veröffentlicht, das ist wahnsinnig schnell viral gegangen. Es ist jetzt 600 oder 700 Mal schon geteilt worden und hat super Aufrufe. Also ich freue mich natürlich darüber, aber das zeigt natürlich auch, wie relevant dieses Thema ist und vor allem, wie unbekannt das Thema höchstwahrscheinlich bis zu diesem Zeitpunkt, zumindest mal meiner Community und auch den 3/4 Views außerhalb meiner Followerschaft gewesen ist. Aber man bekommt natürlich dann auch wieder so Meldungen, gerade so in PNs. Ich habe jetzt noch nie alles gelesen. Ich habe jetzt hier 212 ungelesene Nachrichten. Heute ist ein Rekordtag. Da kommen so Sachen wie, ja, aber es gibt da doch den Session Messenger oder es gibt diese dezentralen Messenger und sowas. Ja, das gibt's alles. Aber wer nutzt denn das? Wenn das keiner kennt und keiner hat. Wenn ich jetzt irgendeinen Mandanten beispielsweise kontaktieren möchte oder mich der Mandant das erste Mal kontaktiert, dann nutzt der zu 95% WhatsApp. Das haben halt alle.
Ja.
Und da ist es ja schon eine Steigerung der Sicherheit und Vertraulichkeit, wenn man den motivieren kann, zu Signal zu wechseln. Ja. Aber dass jetzt jemand irgendwelche Messenger-Dienste, die man zum Teil noch nicht mal in einem App-Store findet, auf seinem Gerät installiert hat, das ist leider eher die Ausnahme. Deswegen nützt dieser Hinweis in der Praxis nicht viel.
Ja.
Also das Thema Petition, für alle, die das jetzt am Sonntag frisch anschauen, also wo es gerade rauskommt, das läuft auch noch. Wir werden das in die Shownotes packen, beziehungsweise in die Videobeschreibung bei YouTube. Und dann ermutige ich doch alle, daran teilzunehmen. Ich habe heute Morgen reingeschaut, da war das bei 12.000 Unterschriften. Jetzt ist es bei knapp 200.000 und ich denke mal, am Sonntag wird es noch deutlich weiter vorangeschritten sein. Das lässt natürlich so ein bisschen hoffen. Vielleicht mal kurz darauf, wozu dient diese Petition? Dieses Gesetzesvorhaben, das ist nicht ganz neu, sondern das ist jetzt schon ein paar Jahre im Gespräch, und bislang war es so, dass beispielsweise auch die Bundesrepublik Deutschland sich dagegen ausgesprochen hat. Und es ist tatsächlich so, dass auf EU-Ebene einstimmig dafür gestimmt werden muss, damit das eingeführt werden kann. Diese Einstimmigkeit war also bislang nicht zu befürchten, wenn man wusste, die Deutschen gehen da mit der Maßgabe rein, wir werden dem Ding nicht zustimmen. Luxemburg war auch dagegen. Und jetzt verhält sich tatsächlich so, dass die Bundesregierung auf Fragen geheim hält, wie sie dort abzustimmen gedenkt. Es gibt da also keine offizielle Lesart, wo jetzt der interessierte Bürger sagen könnte, da habe ich nichts zu befürchten. Ich weiß ja, dass die Deutschen jedenfalls dagegen sein werden und dann wird diese Überwachungsinfrastruktur nicht eingeführt. Nein, diesmal sieht es anders aus, und ich möchte es nicht zu sehr in politische Debatten abgleiten, aber man könnte sich natürlich vorstellen, dass der allgemeine Zeitgeist derzeit, der auch sowas wie eine Politikerbeleidigung ins Strafgesetzbuch geschrieben hat, dazu führen dürfte, dass die Lesart der Bundesregierung sich dahingehend geändert hat, diesem Ansinnen zuzustimmen, und das wäre wirklich fatal. Und um dem entgegenzuwirken, ist diese Petition auf dem Weg. Das heißt, da möchte man einfach einen starken Einspruch geltend machen, sozusagen, auch wenn das natürlich politisch jetzt nicht bindend ist, aber das wäre, denke ich, ein Signal, was auch dann in den Massenmedien nicht so wie bislang totgeschwiegen werden kann.
Weißt du, wann die letzte Abstimmung dazu war?
Weiß ich tatsächlich nicht, aber der Entwurf, den hatte ich vorhin gescreenshottet. Ich mal gucken, ob ich den noch finde.
Also schon ein paar Monate, ein paar Jahre.
Der war, meine ich, aus 2022, das Ding, um das es jetzt geht.
Cool, da hatten wir natürlich schon eine Regierung. Ja. War das die FDP damals? Das war doch die FDP noch mit drin.
War auf jeden Fall Zeitgeist nicht ganz so kriegstreiberisch wie heute.
Ja, ja, ich sag mal, es ist auch ein bisschen FDP ist ja zum Beispiel komplett gegen Überwachung und sowas. Ja, also die hat sich da wahrscheinlich dann in der Regierung wahrscheinlich dagegen ausgesprochen. So zumindest offiziell sind sie dagegen.
Also da wäre ich sehr vorsichtig. Möchte ich auch überhaupt keine parteipolitische Position hier vertreten oder für gut befinden. Denn was ich so mitbekommen habe, und ich befasse mich mit dem Thema eigentlich schon, seit ich das Thema kenne, und das war in meiner frühesten Jugend und wissenschaftlich vertieft seit meiner Arbeit zu dem Thema, die ich 2014, meine ich, veröffentlicht habe, und die habe ich ja auch mehrere Jahre geschrieben. Und da war es eigentlich durchweg so, wenn man sich da diese Gesetzesbegründung oder Antragsbegründung oder Plenardebatten und sowas anschaut. Ja, da gibt es natürlich immer in jeder Reihe, jeder Partei irgendeinen Fürsprecher, der sagt, ich bin für das Recht auf informationelle Selbstbestimmung oder irgendwas. Dann gibt es aber auch einen aus derselben Partei, der sagt, ja, aber wir müssen doch den internationalen Terrorismus bekämpfen oder irgend sowas. Da gab es ja dann immer irgendeine organisierte Kriminalität. Wenn es um den großen Lauschangriff ging, war es immer die organisierte Kriminalität. Dann war es lange Zeit der internationale Terrorismus. Jetzt ist es mal wieder die Kinderpornografie. Die wird irgendwie, da habe ich den Eindruck, immer dann genommen, wenn es gerade nichts anderes gibt. Also, dass jetzt jeder ein russischer Saboteur ist, so weit will man es wahrscheinlich derzeit noch nicht treiben. Deshalb ist das Thema nicht angesprochen worden. Aber die Kinderpornografie, die zieht halt immer. Und das ist halt, wie ich es ja eingangs schon beschrieben habe, aus meiner Sicht ein wahnsinnig perfider Aufhänger für dieses Thema.
Ja, aber das ist
genau. Da wird niemand sagen, ich bin dafür.
Genau, das ist genau der Punkt, den du gesagt hast. Das Entscheidende hier ist einfach, du hast keine Gegner. Also jeder wird das befürworten. Kampf gegen Kinderpornografie, sind wir dafür. Das wäre jetzt bei anderen Themen, was du jetzt eben genannt hast, wahrscheinlich nicht ganz so stark gewesen. Ne?
Ja, es war auch ganz häufig diese Debatte. Auf jeden Fall auch nicht. Also die Debatte, wo es zum Beispiel um das Thema Online-Durchsuchung und IT-Grundrecht und diesen ganzen Komplex ging, der ja jetzt durch ist. Also das Thema Online-Durchsuchung im Strafverfahren ist ja geregelt und erlaubt, auch wenn das Bundesverfassungsgericht da kleinere Grenzen eingezogen hat, dass es grundsätzlich erlaubt ist. Das ist, denke ich, schon ein Dammbruch, und das ist nun mal so. Und da hat die ganze Lobbyarbeit aus der IT-Sicherheitsecke leider nichts genutzt. Und in diesem Fahrwasser hat man ja immer auf den internationalen Terrorismus abgestellt, und dann haben auch ganz viele gesagt, wir müssen eine Abwägung anstellen, Freiheit gegen Sicherheit. Und dann gab es dieses Argument, ich habe doch gar nichts zu verbergen. Das sind alles Sachen, möglicherweise für Leute, die mit IT und so weiter vor 10 oder 15 Jahren nichts zu tun hatten, für die mag es in natureigener Naivität noch gelten, sowas zu sagen oder zu denken. Aber zumindest heute, wo man weiß, was mit den Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz alles aus Daten gemacht werden kann, da kann doch niemand ernsthaft ein Interesse daran haben, dass man Persönlichkeitsprofile über ihn erstellen kann. Und genau das kann man dann. Das kann man ja jetzt schon ziemlich gut, wenn man einfach die öffentlich zugänglichen Quellen nutzt, Social Media und Co. Oder wenn man die Inhalte kostenloser E-Mail- und Messenger-Dienste durchleuchtet, was in allen Nutzungsvereinbarungen drinsteht und wo jeder zustimmt. Das wird ja ständig gemacht. Wenn man da jetzt auch noch sagt, das darf jetzt nicht nur der Anbieter, der mir Werbung ausspielen möchte, der macht das automatisiert und schickt mir dann halt Werbung für ein paar Schuhe, weil ich schon mal sowas Ähnliches gekauft habe, dann sage ich in meiner eigenen Abwägung auch, ja, scheiß drauf, lass ich zu, ich nutze das, die Vorteile überwiegen für mich. Aber ich meine, dass die Vorteile für mich nicht mehr überwiegen, wenn das der Staat machen darf, denn da habe ich überhaupt nichts davon. Im Zweifel hat der nur was davon. Und abgesehen davon kollidiert das dann auch irgendwann mit so ganz staatstheoretischen, dogmatischen Überlegungen, wie weit soll denn der Staat überhaupt in das Leben der Bürger eingreifen dürfen? Und da sind wir auf einem Weg, wo dieses Gesetz natürlich auch wieder ein Dammbruch wäre, und da bleibt wirklich zu hoffen, dass die Menschen, die sich dafür bislang nicht so interessiert haben, sensibilisiert werden können. Da möchte ich auch unter euch Hörern mal Werbung dafür machen. Sprecht das mal im Familien- und Freundeskreis an. Sagt denen mal, wie wird ihr es denn finden? Alles, was ihr schreibt, stellt euch vor, ihr schreibt abends noch eurer Freundin, ihr seid gerade irgendwo anders. Oder ihr schreibt mit euren Eltern, die vielleicht ein paar hundert Kilometer weg wohnen. Wäre das für euch okay, wenn das einfach alles immer nicht nur mitgelesen wird, sondern gescannt wird auf Inhalte und in irgendwelchen Datenbanken landet, wo keiner heute weiß, was damit jemals geschieht? Auch wenn das natürlich jetzt jeder abstreiten wird, der für dieses Gesetzesvorhaben ist. Denn das ist ja nur eine KI, die nach Kinderpornografie scannen soll.
Was jetzt eine spannende Frage ist, nehmen wir mal an, das Gesetz geht durch, das kommt. Was wäre die Konsequenz? Jetzt auch gerade für uns im Bodybuilding, wie gesagt, das Thema ist ja gerade PEDs zum Beispiel, Beschaffung, Einnahme, wie auch immer. Sicherlich wird auch hier und da zwischen Athleten vielleicht mal offen kommuniziert, dass man sich mal austauscht, Sachen weitergibt, sodass du kennst ja die Seele, das ist ja gang und gäbe. Was bedeutet das für die Praxis im Sport, für Athleten, für Coaches? Welche Sicherheitsmaßnahmen werden hierzu ergreifen? Was können Konsequenzen sein? Was erwartest du auch, was in der Zukunft auf uns zukommen wird?
Tja, das ist ziemlich schwer vorherzusehen. Also bislang wäre es ja dann so, wenn das jetzt so käme, wie es jetzt geplant ist, würde es wahrscheinlich so laufen, dass tatsächlich irgendeine KI auf Kinderpornografie scannt. Dann wäre das erstmal etabliert, dass es technisch vorgesehen und auch möglich ist in der Praxis, ohne dass man da einen Trojaner installiert, dass diese ganzen Messenger-Dienste so eine Schnittstelle vorsehen. Wahrscheinlich wäre es im ersten Schritt auch so, dass der Staat auf die Messenger-Dienste zuginge und denen sagen würde, hier ist beispielsweise unsere Datenbank oder unsere Schlüsselwortdatei, auf die oder auf diese Beschreibung hin, überprüft doch bitte mal die Inhalte.
Ja.
Dann ist aber der nächste Schritt, es kann ja dann einfach gesetzlich in den jeweiligen Staaten ein Gesetz geschaffen werden, wo gesagt wird, dass auch nach anderen Dingen gesucht werden soll. Und da wäre es ja bisher so, das einfache Beispiel, wenn jetzt in der Strafprozessordnung steht, man darf, und so steht es ja drin, da steht drin, man darf auf die Ende-zu-Ende verschlüsselte Telekommunikation zugreifen. Unter denselben Voraussetzungen, auch wenn es jetzt ein bisschen eingeschränkt wurde durch das Bundesverfassungsgericht dieses Jahr, unter denselben Voraussetzungen, wie man früher auf dem Leitungsweg ein Telefon abhören durfte, darf man auch ein verschlüsseltes Telefonat über WhatsApp oder eine verschlüsselte Chat-Kommunikation über Signal abhören. Man darf es. Und da wird in der Praxis dann gesagt, wenn man an den Anbieter herantritt, schön und gut, dass ihr das dürft. Wenn ihr jetzt ein Gesetz macht, ihr dürft in Lichtgeschwindigkeit nach China reisen, wäre es trotzdem nicht ermöglichen können. Das geht halt technisch nicht.
Ja.
Und dann wäre es halt so, es wäre technisch möglich. Es wäre schon eine Schnittstelle für sowas vorhanden. Das wäre erstmal eine Gefahr, wo man gar nicht mal so einen großen Schritt machen müsste, um diese neu geschaffenen Schnittstellen auch für was zu nutzen, was ja schon da ist, was derzeit aber einfach an technischen Praxiserfordernissen häufig noch scheitert. Das wäre der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre natürlich dann, wenn das auf irgendeine Art und Weise ohne Zwischenschritt über den Anbieter laufen sollte, dass praktisch eine direkte Schnittstelle staatlicherseits, beispielsweise beim BKA oder wie man das dann einrichten würde, direkt zu den Messenger-Diensten bestünde, dann hätten wir das Problem, dass man letztlich ja gar nicht wüsste, wer, warum, auf was dort zugreift. Und da lehrt ja die Erfahrung mit Datenbanken, die man einmal angelegt hat, dass da immer wieder jemand reinschaut und irgendwas daraus macht, der es eigentlich nicht dürfte. Und dann sind wir ruckzuck wieder in dem Segment Beweisverwertungsverbote, ja oder nein. Und da ist die deutsche Rechtsprechung ja sehr strafverfolgungsfreundlich, dass halt am Ende einer Abwägung immer gesagt wird, ja, hier ausnahmsweise überwiegt das staatliche Strafverfolgungsinteresse und dann darf man es halt verwenden. Das heißt also, in dem Fall käme das jetzt und gäbe es die Schnittstelle und wäre dann der mittelbare Weg nicht mehr erforderlich, sondern könnte der Staat direkt zugreifen, müsste man im Zweifel befürchten, dass einfach alles immer mitgelesen wird, auch wenn das nur eine KI ist. Eine KI ist ja nicht dumm.
Ja, wobei die Frage ist, man muss ja, du hast gesagt, dass vielleicht Schlüsselwörter vorgegeben werden, aber irgendjemand muss sich ja mal Gedanken machen, auf was man Nutzes sucht. Und ich glaube, so Anti-Doping-Geschichten dann wahrscheinlich in der Hierarchie auf Platz irgendwo 782, weil wir wahrscheinlich Dutzende Straftatbestände haben, die schwerer wiegen, die jetzt wahrscheinlich im Kurs, also eher im Interesse stehen. Oder was denkst du?
Sehr vorsichtig. Ja? Das wäre möglicherweise, das wäre ohne KI wäre das sicherlich so. Da hätte man ja wirklich so eine Art Stichwortliste haben müssen. Sowas gibt's ja auch. Es ist ja heutzutage zum Beispiel auch noch so, solange da keine KI zur Anwendung kommt, dass bei der Auswertung sichergestellter Datenträger, so Stichwortlisten oder auch so Hashlisten mit bekannten Bildern beispielsweise,
ja,
durchgeprüft werden, weil man gar nicht in der Lage ist, hier mehrere Terabyte händisch durchzusehen auf irgendwelche beweiserheblichen Daten. Das ist natürlich was anderes, wenn das eine KI macht. Wenn man der KI zum Beispiel sagen würde, prüf doch das alles mal auf strafbare Inhalte. Dann würde die KI sich selbst überlegen, was strafbare Inhalte sind. Und jetzt braucht man ja bloß mal den Test machen. Gib doch mal bei ChatGPT ein, ihr möchtet eine Doping-Anleitung haben. Da kommt als erstes mal der Hinweis, Achtung, das ist nicht erlaubt. Das heißt, ChatGPT weiß, dass dieses Thema in dieser zumindest mal Grauzone spielt und würde höchstwahrscheinlich dann solche Inhalte erstmal finden. Das wären dann möglicherweise häufig so False Positives. Das ist ja auch bei der Kinderpornografie schon so. Da gab es ja schon solche Blüten, dass jemand seine Kinderfotos irgendwo hingeschickt hat oder mit den Eltern ausgetauscht hat. Also sowas mag es dann immer geben. Aber der Schritt davor wäre ja, dass das überhaupt niemand zur Kenntnis kriegt.
Also ich habe schon die Kammer gefragt, wenn du Wettkämpfe bestreitest, die unter NADA oder WADA-Regeln fallen, ist jede Einnahme verbotener Substanzen ein Dopingverstoß, unabhängig davon, ob sie legal geschafft wurden oder eben nicht. Wenn du als Coach oder Arzt Dopingmittel weitergibst oder empfiehlst, kann das strafrechtliche Folgen haben. Also tatsächlich weiß ChatGPT auch schon sehr, sehr viel.
Es muss ja auch gar nicht ChatGPT sein. Es ist dieses Thema Large Language Models, also das ist praktisch, die KI ist ja ein Wahrscheinlichkeitsmodell, was sich überlegt, was ist jetzt das, was derjenige erwartet. Und je mehr Daten die KI zur Verfügung hat, umso schneller und umfassender lernt sie das auch. Das heißt, wenn die anfangen würde, irgendwelche Chat-Inhalte auf strafrechtliche Inhalte zu prüfen und irgendein Mensch würde einfach mal ja, nein sagen, das ist richtig, das ist falsch, die würde so bahnbrechend schnell lernen, dass diese False Positives wahrscheinlich relativ zügig nicht mehr vorkämen. Im Gegenteil, die würde sich sehr gut auf das spezialisieren, was man da herausfinden möchte. Ja, also ich glaube, das ist hinreichend bekannt und jetzt auch denen, die darüber noch nie nachgedacht haben, vergegenwärtigt worden, was das für eine Tragweite hat, wenn man so eine Schnittstelle erstmal etabliert.
Ja, das wird auf jeden Fall interessant, was jetzt passiert, ob es die Abstimmung geben wird und wenn ja, wie sie ausgeht und was eventuell dann die langfristigen Konsequenzen für uns alle sind. Ich habe jetzt mal so ein bisschen die Hoffnung, dass das jetzt nicht großflächig eingesetzt wird für gegen alles. Aber ja, wie gesagt, wenn das Einfallstor besteht, dann weiß man nicht, wie weit sie gehen werden. No.
Ja, was jetzt besonders bitter aufstößt, ist halt diese Überrumpelungsstrategie, die hier offensichtlich gefahren wird. Denn bei solchen Entscheidungen ist es doch bislang so, dass da weit im Vorfeld irgendwelche Pressemitteilungen kommen, dass da Experten angehört werden, dass Plenardebatten stattfinden. Das scheint hier als aus irgendwelchen Gründen ausgeblieben zu sein. Oder wir haben es alle verschlafen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Vielleicht war es das ja. Nur keiner hat es gemerkt.
Aber das dagegen spricht, dass diese in Anführungsstrichen Lobbygruppen ja auch ziemlich vernetzt sind in den etablierten Parteien. Also die da aktiv sind, die sind häufig bei den Grünen oder bei der SPD oder so. Das hätten die ja mitbekommen, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Und dann gibt's da so viele Einfallstore auch für Kritik. Jetzt immer nur mal als Beispiel das Thema Berufsgeheimnisträger und da insbesondere mich als Rechtsanwalt. Ich führe den allergrößten Teil meiner Mandantenkommunikation über digitale Wege. Sei es jetzt ein Telefonat, sei es eine E-Mail, sei es ein Chat. Das persönliche Gespräch ist mittlerweile eigentlich die Ausnahme. Das würde ja bedeuten, dass auch alles, was ich mit meinen Mandanten kommuniziere, durch eine KI vorgeprüft wird. Da wäre natürlich ein Problem. In dem Zusammenhang dürfen die ja über strafrechtlich relevante Inhalte sprechen, machen es wahrscheinlich häufig auch, also überdurchschnittlich häufig, wenn sie mit mir schreiben. Und das ist bislang ja ein Bereich, der geschützt ist und der staatlichen Zugriffen per se entzogen bleiben muss. Was passiert denn, wenn durch irgendeine KI jetzt der Typ, der sich zum Beispiel präventiv an einen Strafverteidiger wendet, weil er überlegt, eine Selbstanzeige zu erstatten und wir kommen dann zu dem Schluss, es ist sehr unwahrscheinlich, dass man dich überhaupt entdeckt, wir machen mal keine Selbstanzeige. Wenn jetzt die KI vorher gesagt hat, Achtung, hier, Herr Meier hat folgende Straftat begangen, hat sich da gerade beraten lassen, ob er sich da vielleicht gerade machen sollte und macht doch mal was draus, da hätte man ja vielleicht einen Anfangsverdacht. Natürlich wird dann immer gesagt, und das glaube ich auch den Idealisten, die das sagen, das wäre doch unverwertbar. Ja, es ist auch heute schon vieles unverwertbar. Also der Klassiker ist ein abgehörtes Telefonat zwischen mir und einem Mandanten. Das kommt ja alle naselang vor. Und dann ist es halt so, in der Akte steht dann verschriftet in der Akte. Der telefoniert mit seinem Verteidiger, Dr. Bunzel, und der sagt dieses, der sagt jenes. Und irgendwann merkt dann jemand, oh, das ist aber unverwertbar. Das ist aber schon vom Ansatz her falsch, denn es steht ja im Gesetz, dass man das hätte gar nicht verschriften dürfen. Man hätte das löschen, man hätte an der Stelle in der Akte finden müssen, hier hat ein Verteidigergespräch stattgefunden, dieses wurde nicht dokumentiert.
Ja.
Fertig. Es ist die Löschung zu dokumentieren, es ist zu dokumentieren, dass es ein Verteidigergespräch war, was unter den Schutz fällt, den man nicht einfach umgehen darf, indem man einfach alles verschriftet. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass die das dann am Ende verschriften, entweder ist es auch ein Computer oder es ist halt jemand, der da nicht sensibilisiert ist. Übrigens auch da ganz spannend, immer wieder lese ich das, Telefonat zwischen irgendeinem Mandanten und mir und dann steht da bloß, dass ich empfohlen hätte, doch lieber per Signal zu telefonieren und dahin zu wechseln. Und dann ist an der Stelle Schluss, die weitere Kommunikation ist dann nicht abgegriffen worden. Wäre natürlich jetzt verführerisch für den Ermittler, wenn er wüsste, ah, wenn ich jetzt den Knopf drücke, kann ich auch bei Signal mal eine KI drüber gucken lassen, was da gerade geschrieben wird. Möchte ich eigentlich nicht. Das ist das ganze Thema Berufsgeheimnisträger, das kann man ja weiterspinnen in Richtung Ärzte. Da ist es gerade jetzt, und das ist ja gerade frisch in der Regelung begriffen. Es ist dieses Jahr vieles geregelt worden zum Thema Telemedizin. Auch jetzt Ende des Jahres treten dann noch ein paar Sachen in Kraft. Das kollidiert ja auch alles. Man kann automatisiert drüber schauen, was dort geschrieben wird, mit dem Ziel, Child Abuse festzustellen. Man kann sich ohne weiteres Themen denken, die da Schnittmengen aufweisen. Sei es nur, dass jemand vielleicht den Verdacht schöpft, dass irgendein Kind missbraucht wird und darüber mit einem Arzt spricht. Ja, das wäre auch ein Gespräch, was eigentlich nicht so ohne weiteres überwacht werden darf, aber wäre dann halt auch irgendwo in der KI erfasst.
Ja.
Das ist, das Thema wäre jedenfalls ein Thema, weil ja auch diese Berufsgruppen, denke ich, eine recht große, oder Journalisten auch, das Thema Quellenschutz.
Oh ja.
Diese Berufsgruppen haben ja doch einen recht hohen, sagen wir mal, Stand in diesen Lobbys in der Politik und die hätten sicherlich die Möglichkeit, dort auf die eine oder andere Weise auch mal Einfluss zu nehmen, und dass man es auch vor denen so weit verborgen hat, ist schon erstaunlich. Denn ich habe zum Beispiel von meiner Rechtsanwaltskammer, von der ich hier ständig irgendwelche komischen Newsletter kriege mit Themen, die mich überhaupt nicht interessieren, nichts dazu gehört. Das heißt, das dürfte dort auch bis zum 6.10. unbekannt gewesen sein. Also dieses Thema ist zumindest mal total spannend. Dann gibt's EU-rechtlich einen Haufen Diskussionsbedarf zum Thema Datenschutz, EU-Grundrechtecharta, Privatsphäre, diese ganzen Themen, wo es ja massenhaft EuGH-Rechtsprechung auch schon gibt, dass man beispielsweise nicht flächendeckend ohne Verdacht irgendeine Massenüberwachung einsetzen darf. Und nichts anderes ist das ja unterm Strich.
Genau, ja, das stimmt, ja. Ja, bin ich gespannt, wie das weitergeht.
Ja. Ja, bleibt spannend. Wie gesagt, das war jetzt hier ein recht improvisiertes Thema, weil ich auch diesen Kanal dafür nutzbar machen wollte. Je mehr Leute davon wissen, umso besser ist es. Und das Thema ist, selbst wenn das jetzt da beschlossen werden sollte, ja immer noch nicht ganz vom Tisch. Man kann ja auch Sachen, die man einmal beschlossen hat, wieder rückabwickeln.
Ja.
Der nächste spannende Schritt wäre ja dann, was ist denn die Konsequenz daraus? Diejenigen, die mit ihren Messengern Geld verdienen, also im Zweifel auch Meta mit WhatsApp, die werden sicherlich, wenn sowas käme, ihre Software entsprechend anpassen. Ansonsten wäre ja die Folge, dass man aus allen App-Stores rausflüge und dann könnte man das Zeug nicht mehr gratis unters Volk bringen und könnte auch sein Geschäftsmodell vergessen.
Alleine die
Kosten. Zumal ja auch der Facebook-Messenger ist ja genauso ein Messenger. Das heißt, dann müssen wir Facebook in Europa auch zumachen. Wird nicht passieren.
Ja, alleine die Investitionen, die tätig werden müssen durch die Unternehmen. Es macht ja auch den Markt zu Europa wieder unattraktiver.
Ja gut, da kann man jetzt ketzerisch sagen, höchstwahrscheinlich ist die Infrastruktur schon vorhanden. Also die AI von Meta beispielsweise, die ist ja schon eingeflochten in WhatsApp beispielsweise. Man hat da schon wieder hunderte Seiten Datenschutzerklärungen unterschrieben oder bewilligt, als man irgendein Update installiert hat. Das heißt, die Schnittstellen für solche Sachen dürften anbieterseits durchaus schon vorhanden sein. Dafür spricht übrigens auch, das ist jetzt ein Themengebiet, was ich nicht bearbeite, aber was ich früher bearbeitet habe und von Kollegen auch heute noch kenne, dieses ganze Strafrechtsgebiet Kinderpornografie, wenn es um so verschickte Bilder und sowas geht, das läuft fast immer so, dass dort aus Amerika von irgendeiner Überwachung beim BKA eine Meldung aufploppt und die das dann an eine regional zuständige Staatsanwaltschaft geben mit ziemlich gut ausermittelten Sachverhalten. Und das funktioniert so, dass irgendwelche amerikanischen Behörden anhand von Hash-Werten feststellen, dass beispielsweise ein bekanntes kinderpornografisches Bild per WhatsApp verschickt wurde. Da kann man sich natürlich auch fragen, wie haben die das denn festgestellt? Denn in dem Ende-zu-Ende verschlüsselten Chat sieht man jetzt diesen Hash-Wert nicht.
Ja.
Ja. Sehr spannendes Thema. Wie gesagt, ich denke mal, es wird noch ein bisschen Fahrt aufnehmen, jetzt wo auch diese Petition ins Rollen gekommen ist und sich immer mehr dafür interessieren. Mich würde interessieren, wie ihr das seht. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Bitte nicht diese Plattitüden, ich habe nichts zu verbergen. Wer wirklich dieser Auffassung ist, dem kann ich hier nur mein Mitleid aussprechen. Aber vielleicht gibt es ja doch ein paar dezidierte und differenzierte Meinungen zu dem Thema. Würde mich freuen, wenn da vielleicht auch so eine kleine Diskussion losgetreten würde. Dann können wir das vielleicht auch später nochmal an dieser Stelle hier aufgreifen.
Es kann ja in verschiedenen Bereichen die Probleme machen. Also je nachdem, wohin die Reise dann noch geht, was alles, im Prinzip kannst du ja auch alles andere auch analysieren. Also die komplette Kommunikation überwacht wird, kannst du ja alles eigentlich machen. Ja, du kannst wirklich alles machen. Und dann
ja. Der Antwort es ist letztlich die Dystopie, die da aufgemacht wird, die natürlich zumindest aus Stand heute ein Stück weit überzeichnet sein dürfte, ist halt Big Brother is watching you. Das ist das 1984-Szenario. Das ist der Teleschirm, der dich beobachtet und der in jedem Zimmer ist und nie ausgeht. Das ist das Handy, was jeder dabei hat, was ja jetzt schon ohne Ende Daten sammelt. Das sieht man ja jedes Mal, wenn das Ding jetzt einzelfallbezogen in irgendeinem Strafverfahren sichergestellt und ausgewertet wird, was man da an Informationen rausziehen kann. Da gab es vor Jahren Schulungen. Also ich wusste das alles, weil ich mich mit dem Thema befasse, aber die Kollegen sind ja vom Glauben abgefallen, wenn man denen gezeigt hat, guck mal hier, auf so einem Android-Telefon, da kann man in den Google-Verläufen nachvollziehen, wo der komplettes Bewegungsprofil von dieser Person kann man hier nachvollziehen.
Ja.
Wenn man nicht hier diese Einstellungen deaktiviert bei Google, die natürlich keiner deaktiviert hatte, dann guckt jeder auf sein Telefon und sagt, oh ja, tatsächlich, habe ich nicht deaktiviert.
Ja, oder du bist im Gespräch mit jemandem über irgendeine Person und dann gehst du auf Instagram und komischerweise wird zuerst mal in deinem Leben diese Person gerade angezeigt als potenzieller Kontakt sozusagen. Also das habe ich auch schon erlebt.
Ja,
das ist wahrscheinlich eher Zufall gewesen, aber
wäre ich mir nicht sicher. Also gerade was Werbung, personalisierte Werbung angeht, die wird immer besser und die ist zum Teil so
Gut
verknüpft.
Also ich glaube,
da sieht man ja schon mal so einen Vorgeschmack darauf, was diese sei es jetzt KI, sei es irgendwelche anderen cleveren Algorithmen, was die zu leisten imstande sind, auch bei immer schnelleren Prozessoren.
Ja.
Wenn man da jetzt ein anderes Software-Update aufspielt, da hat irgendjemand, ich weiß nicht mehr, wer es war, schon vor 15 oder 20 Jahren treffend gesagt, der Weg von wir bekämpfen den internationalen Terrorismus zur Meinungsdiktatur ist nur eine Konfigurationsdatei.
Ja.
Das ist richtig.
Ja.
Tja, Sascha, ich würde sagen, das Thema ist erschöpft.
Ja, haben wir erstmal für alles, oder?
Jetzt haben alle erstmal gehört, worum es geht und können sich erstmal überlegen, ob sie demnächst ohne Smartphone auskommen müssen. Das hat mich schon wieder so frustriert, hatte ich heute einen Kommentar gelesen. Ich habe jetzt da schon hunderte Kommentare unter meinem Reel. Ein Kommentar, den ich vorhin noch gesehen hatte, war, das finde ich gar nicht so schlecht. Da besinnt man sich doch vielleicht mal wieder darauf, Menschen persönlich zu treffen oder mal einen Brief zu schreiben. Ja, das eine schließt das andere nicht aus. Also ich treffe auch gerne mal jemanden persönlich und gut, Briefe habe ich jetzt lange nicht geschrieben.
Ich auch nicht.
Wer sich mal die Alltagswirklichkeit anschaut und auch die Geschwindigkeit, mit der man auch jetzt einfach im geschäftlichen Kontext heutzutage unterwegs ist, der wird auch nicht ernsthaft erwarten, dass man jetzt hier
es bremst den Fortschritt ja massiv aus.
Ja.
Also, das ist ja, wäre auch hier volkswirtschaftlich ein enormer Schaden, wenn wir jetzt alle anfangen, von dir Briefe zu schreiben. Wenn ich dann das mal, du würdest alles, was du kommunizierst, also weißt du, wie viele hunderte und tausende Nachrichten ich abpacken, weil alleine hier coachingmäßig, wie es jetzt 200, 300 Nachrichten am Tag bei meinen Athleten, stell dir vor, die müssten jetzt alle einen Brief schreiben.
Und persönlich treffen, ist noch schöner.
Ja, komm mal von Kambodscha oder Dubai oder Schweiz, Österreich oder von Hamburg hier runter nach Singen, wenn du eine Frage hast. Viel Spaß dabei, ja?
Ja,
macht keinen Sinn.
Naja, ist auf jeden Fall es ist ein Thema, was mich irgendwie auf den falschen Fuß erwischt hat, wo ich das jetzt am 6., also gestern Abend gelesen hatte.
Ja.
Dachte ich, das kann doch nicht wahr sein, dass das jetzt an mir vorbeigegangen sein soll und dass jetzt hier sowas Weitreichendes beschlossen werden soll.
Ey, du ohne Witz, meine Freundin gestern Abend, der Signal wird bald abgeschafft oder ist bald weg. Du kannst bald, weil ich nutze das Signal für meine Coachings, ja. Und dann meinte sie, Signal, da musst du dir auch bald was anderes überlegen. Ich so, hä, wieso? Ja, die gehen bald weg aus Europa oder so, hat sie gesagt. Ich so, wie, was, wo? Und dann kam
du ja vorhin
mit der Idee und dachte ich, okay, das hängt irgendwie zusammen. Und es ist doch relativ neu. Wie gesagt, ich habe es gestern aber so ein bisschen so indirekt aufgeschlagen und mit dir auch dann jetzt und jetzt heute der Podcast drüber. Sondern erscheint und ich denke mal, Sonntag, wenn das Ding hier live geht oder online geht, dann wissen wir wahrscheinlich schon wieder ein bisschen mehr und es hat wahrscheinlich auch schon ganz schön Welle gemacht.
Ja, also wenn wir jetzt noch irgendwelche super spannenden Infos bekommen, die wir nicht mehr in die Folge packen konnten, dann schreibe ich das irgendwo in einen angepinnten Kommentar. Also haltet da mal Ausschau. Oder ich schreibe es in die Videobeschreibung, dass da noch irgendwo was Spannendes nachzulesen ist. Vielleicht schreibe ich noch einen Blogartikel dazu, da habe ich mir sowieso schon überlegt und update den dann regelmäßig und gebe euch da noch die letzten Infos für alle, die das interessiert.
Ja. Gut, haben wir es für heute.
Haben wir es für heute. Wenn ihr solchen Content mögt und uns unterstützen möchtet, dann, falls ihr Bodybuilder seid und nicht nur durch das IT-Thema hier gelandet seid oder falls ihr was für eure Gesundheit tun möchtet,
genau,
durch Supplements,
ja,
dann schaut mal bei vitaminversand24.com vorbei. Da gibt's das, denke ich, größte Sortiment an Supplements auf dem deutschen Markt in laborgeprüfter Spitzenqualität zu, denke ich, unschlagbaren Preisen, wenn man das so sagen darf.
Gesagt,
wenn ihr, ihr seid leider zu spät dran, am 12. Doch, heute am Sonntag,
doch,
am 12.
Geht doch.
Heute ist der 12. Oktober und bis heute Mitternacht läuft noch die Gen Olympia Week. Das bedeutet, ihr bekommt 15% Rabatt auf alle Gen-Produkte im Shop. Das sind wirklich viele. Und weitere 10%, wenn ihr einen Athletencode benutzt, zum Beispiel den Code Sascha oder den Code Anwalt. Schaut es euch an. Wenn ihr heute schnell genug wart und hier das erste Mal davon hört, dann lasst es euch nicht entgehen. Kleiner Tipp noch, das vielleicht als Bonus für alle, die bis zum Schluss zugehört haben. Man munkelt, dass die Whey-Protein-Preise deutlich steigen werden. Und wenn man es durchrechnet, dürfte so eine Tüte mit einem Kilo Whey in ein paar Wochen ungefähr 10 Euro mehr kosten als heute bei der Aktion. Also deckt euch ein, die Geschmäcker vom Whey-Protein-Komplex sind auch gerade restockt worden. Da gibt es, glaube ich, 18 Geschmacksrichtungen oder sowas, wenn nicht heute schon wieder was weg ist.
Weit über 10. Ja, du wirst lachen, ich weiß nicht, ob ich das so raushauen kann, aber wir hatten nach 5-6 Stunden, um 9 Uhr ging es los, glaube ich, gell? Da waren es 3-4 Stunden, waren schon fast 2000 Tüten Whey weg. Ja,
ja,
das ging schon
recht. Der Kenner weiß es und deckt sich ein. Also, das war's für heute mit dem Doc-Talk. Das vielleicht noch ganz wichtig, auch als Bonus für alle, die bis hier zugehört haben. Ihr wisst, dass der Doc-Talk bislang ausschließlich auf dem Gen-YouTube-Kanal erschienen ist. German Elite Nutrition, unser Supplement-Kooperationspartner, hier erkennbar. Jetzt ist es so, wir werden das ein bisschen rotieren. Es wird also Folgen bei Sascha auf dem YouTube-Kanal, bei mir wie heute auf dem YouTube-Kanal und auch natürlich weiterhin auf dem Gen-Kanal geben. Also am besten folgt ihr allen drei Kanälen, aktiviert dort die Glocke und dann findet ihr immer die neueste Folge.
So sieht's aus. Danke fürs Zuschauen.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.